ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, schönen guten Tag und hallo zusammen. Holger Jakob und Fabian Reinholz begrüßen euch heute zur 34. Folge von Liebling Bosmann. Wir schreiben den 28.12.2023 und monothematisch sind wir heute unterwegs, nämlich beschäftigen wir uns mit der Entscheidung des EuGH zur Super League, die am 21.12. ergangen ist. Und dazu werden wir, viel Zeit haben wir ja nicht gehabt, erstmal nur so eine Kurzanalyse heute machen und uns dann gegebenenfalls in weiteren Folgen dann noch ein bisschen genauer mit den Fragen und den Folgen beschäftigen. Ja, grüß dich erstmal, Holger, und gleichzeitig gute Besserung an dich. Du kränkelst ein bisschen.
Ja, hallo Fabian. Das stimmt. Ja, seit heute Morgen Kopf- und Gliederschmerzen.
Ja, unschön. Und das so kurz vorm Jahresende. Wir werden es heute auch dann in der gebotenen Kürze machen, damit wir dich nicht überbeanspruchen.
Das ist lieb. Sehr fürsorglich, Fabian.
So bin ich. Ja, Grüße auch dann an unsere beiden Mitstreiter, Robert und Christopher. Den Robert hat's auch erwischt, jetzt zum Jahresende, liegt er krank da nieder und Christopher ist zwischen den Jahren mit irgendwelchen fristgebundenen Mandaten so stark eingebunden, dass er auch diesmal leider nicht mitmachen kann. Grüße an euch beide.
Grüße gehen raus.
Und ja, wir machen's dann hier im Duo zusammen, dass wir uns einmal die Entscheidung angucken. Vielleicht noch mal vorweg, da natürlich Super League-Entscheidung alles an sportrechtlichen Fragen jetzt in den letzten Tagen überlagert hat. Es gibt aber immer noch andere Schauplätze, die wir heute nicht beleuchten und dann vielleicht auch in späteren Folgen noch mal drauf zurückkommen. Zum Beispiel die Kassentscheidung zum ersten FC Köln, den es ja jetzt tatsächlich in den letzten zwei Wochen ganz knüppeldick getroffen hat mit Trainerentlassung und dann dieser verhängten Transfersperre. Das wird aber nochmal Gegenstand einer unserer weiteren Folgen im neuen Jahr sein. Und dann, Holger, lag es dir, glaube ich, am Herzen, nochmal einen Schwenk zurückzumachen auf die DFL-Mitgliederversammlung zum Investoreneinstieg.
Genau so ist das. Nochmal kurz zu den weiteren EuGH-Urteilen, Homegrown Player Rule und ISU, die werden wir hier in der Folge auch nicht besprechen, vertagen wir auch aufs neue Jahr dann. Das Einzige, was jetzt vom EuGH noch fehlt in sportrechtlicher Hinsicht, ist diese Entscheidung zum FFAR, das ja dem EuGH vom Landgericht Mainz vorgelegt wurde. Wann das kommt, weiß ich nicht. Und ja, genau, Fabian, ich wollte noch mal zu diesem DFL-Investor Einstieg zwei Sätze kommentieren. Wir hatten ja die letzte Aufnahme exakt an dem Tag der Abstimmung gemacht und da war ja noch nicht klar, wie genau, also an dem Tag war nur klar, dass es diese Zweidrittelmehrheit gibt und dass es eine geheime Abstimmung war, aber es war sozusagen nicht klar, in welcher Art und Weise das Ganze zustande kam. Und mittlerweile weiß man ja, dass es da sogar eine Probeabstimmung vorher gab. Und dass der Verein Hannover 96 den Geschäftsführer der Komplementär GmbH, Herrn Kind, um Auskunft ersucht hat, wie er denn selbst abgestimmt hat, nachdem die Gerüchte oder mehr als Gerüchte in der Welt waren, dass tatsächlich Herr Kind das Zünglein an der Waage war und die 24. Ja-Stimme beigebracht hatte, obwohl der Mutterverein vorher ihm die Weisung erteilt hat, beziehungsweise Mutterverein in Form der Kommanditgesellschaft die Weisung erteilt hat, also als Gesellschafterin mit Nein zu stimmen. Und das ist schon eine besondere Situation. Also ich kann eigentlich nicht glauben, dass dieses Abstimmungsergebnis nicht noch schiedsgerichtlich oder vor den ordentlichen Gerichten landet und das nicht doch durchgezogen wird. Also wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass auch die Vereine, die mit Nein gestimmt haben, das waren immerhin 10 Vereine, es doch nicht so ernst gemeint hatten mit diesem Nein. Andernfalls müsste man so ein Abstimmungsergebnis mit denen unter den Umständen aus meiner Sicht immer überprüfen lassen.
Ja, vielleicht geschieht das ja noch.
Ja, also es ist ja eine 4-Wochen-Frist, sowohl schiedsgerichtlich als auch sozusagen Anfechtungsfrist bei einem vereinsrechtlichen Beschlussmängelklage. Insofern sind noch ein paar Tage, allein mir fehlt der Glaube.
Ist es ja auch so, dass Vereine, die dagegen gestimmt haben, sagen wir mal im weitesten Sinne ihre Schuldigkeit als getan ansehen, indem sie dagegen gestimmt haben und dann sozusagen dem Mitglieder- oder dem Fanvotum Genüge getan haben und jetzt selber aber möglicherweise gar nicht so das große Interesse haben, da nochmal was loszutreten.
Ja, das vermute ich auch.
Mit der Investorenentscheidung abfinden, beziehungsweise die dann vielleicht auch gar nicht so ungünstig finden, um dann nochmal eine große Anfechtungsrunde zu drehen.
Also aus meiner Sicht, ja, also ich bin da total bei dir. Und einige Vereine haben ja gesagt, dass sie sozusagen die Mehrheitsentscheidung, sei es jetzt eine einfache Mehrheit oder diese Zweidrittelmehrheit, qualifizierte Mehrheit akzeptieren werden. Es war ja auch umstritten, ob es diese Zweidrittelmehrheit überhaupt gebraucht hätte. Insofern ja, dann lässt man das halt so laufen. Aber der Image-Schaden, vor allem bei den Fans, der ist halt extrem. Und wir haben ja die Fanproteste gesehen an den vergangenen letzten 2 Spieltagen danach. Ich bin sehr gespannt, wie das dann im neuen Jahr weitergeht. Der Claim war ja, wir werden kein Teil eures Deals sein. Finde ich ein sehr guter Claim, was ich da auch schade finde, dass es die Sportjournalisten bis auf wenige Ausnahmen nicht geschafft haben, das zumindest mal zu erklären, was dahinter steckt.
Interessanterweise richtete sich der Fan-Unmut ja ausschließlich gegen die DFL. Und also was daran dann vor allem so interessant ist, ist, dass die DFL ja gar nicht unbedingt der Schuldige ist. Die DFL hat zwar immerhin die Mitgliederversammlung und die Abstimmung initiiert, aber abgestimmt haben erstmal die Clubs, ne? Ja. Und nicht die DFL.
Ja, aber da hast du natürlich einen wichtigen Punkt. Nur es gibt ja die DFL GmbH, die das operative Geschäft führt, und dann gibt es eben den DFL e.V., der früher Ligaverband hieß, und das ist eben der Zusammenschluss der 36 Clubs. Also wenn man es genau machen wollte, müsste man tatsächlich den Unmut gegen die 24 Ja-Sager richten. Aber letztlich ist das ja die Mehrheit in der DFL, die zu der Beschlussfassung beigetragen haben.
Mhm. Ja, also ob die Fans die DFL dann stellvertretend für die Mitgliedsclubs, insbesondere die mit Ja abgestimmt haben, auffassen, das wage ich mal zu bezweifeln.
Da bin ich mir sicher.
Aber ist jetzt auch an der Stelle egal.
Ja.
Ich vermute, auch dieses Thema wird uns noch begleiten im neuen Jahr. Also entweder, weil dann vielleicht doch noch was passiert und jemand anficht, oder weil dann einfach auch das Thema gerät ja nicht in Vergessenheit. Insbesondere die durchaus spannende vereinsrechtliche Fragestellung, ob eben dieses Abstimmungsergebnis überhaupt anfechtbar war und am Ende die rechtlichen Fragen jetzt eigentlich sich nur noch im Verein oder im Konstrukt Hannover 96 abspielen. Also die Frage, ob Kind dort abberufen werden kann. Beziehungsweise, was vielleicht schon ganz spannend ist, ob sich im Hinblick auf die Lizenzerteilung an Hannover 96, ob sich dann dieses Abstimmungsverhalten negativ auswirken könnte, beziehungsweise nochmal Schlaglicht darauf wirft, ob das Hannover-Konstrukt eigentlich tatsächlich mit 50+1 vereinbar ist oder nicht. Daran kann man ja schon starke Zweifel haben.
Ja, ja, definitiv. Und wir werden alles, was wir dazu gefunden haben, verlinken. Da kann sich dann jeder sein eigenes Bild nochmal machen. Mir kam es teilweise so vor wie in diesen kartellrechtlichen Fragestellungen, die Fachleute, die aus dem Gesellschaftsrecht kam, hatten eher die Auffassung, dass es nicht anfechtbar sei wegen diesem Innen-Außen-Verhältnis. Die Sportrechtler, die auch immer diese Besonderheit von 50+1 mit berücksichtigen, tendierten eher dazu, dass man das auch zumindest dann, wenn diese Kenntnis bei den dritten Beteiligten vorliegt, dass man das auch berücksichtigen muss. Ist auf jeden Fall eine super schwierige und spannende Rechtsfrage. Und es wäre schön, wenn sich ein Gericht damit befassen würde.
Ja, in diesem Sinne kommen wir zum nächsten Thema.
Ganz kurz noch den Link, den Sportschau-Link zum Thema Tipico und CVC, der ja als Investor eventuell in Frage kommt, den stellen wir auch noch in die Shownotes. Da kann sich auch jeder nochmal ein Bild machen, welche Interessenslagen es da gibt.
Okay, das haben jetzt wahrscheinlich nicht alle verstanden, weil sie den Sachverhalt nicht kennen.
Also es sind drei Private Equity Unternehmen noch im Boot, im Rennen: CVC, Blackstone und EQT.
Als Bewerber für die Investorenrechte.
Richtig, richtig. Und CVC ist eben Miteigentümer von Tipico. Tipico ist wiederum Partner der DFL. Und da gibt's auch personelle Verknüpfungen bei einzelnen Clubs in der DFL.
Okay, wobei Tipico eben nur Werbepartner ist, ne? Also da gibt's keine Form von Erlösbeteiligung, so wie sie das angedachte Investorenmodell jetzt vorsieht. Gut. Kommen wir dann zur Super-League-Entscheidung des EuGH. Warst du überrascht, Holger?
Ich war enttäuscht. Enttäuscht war ich. Überrascht nicht.
Was hattest du denn erwartet? Also, weil du sagst enttäuscht, oder was?
Ja, ich hatte gehofft, dass diese Schlussanträge von Generalanwalt Rantos stehen, auch im Urteil. Und das hätte bedeutet, dass dieser Sportartikel im AEUV Verfassungsrang hätte, neuerdings. Und der EuGH hat dieser Ansicht aber eine klare Absage erteilt. Dieser Artikel 165 AEUV sei nicht im horizontalen Verhältnis zu anderen Normen, insbesondere der Grundfreiheiten und des Kartellverbots, könne nicht ausgelegt werden im horizontalen Verhältnis, sondern darf nur berücksichtigt werden, wenn es um die Frage geht, ob diese Maßnahmen der Monopolverbände gerechtfertigt sind.
Also vielleicht nochmal zur Erklärung, der Artikel 165 AEUV, den ich jetzt einmal kurz aufrufe, sagt in Absatz 1, die Union trägt zur Entwicklung einer qualitativ hochstehenden Bildung dadurch bei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems und sowie die Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt. Und dann darunter steht, die Union trägt zur Förderung der europäischen Dimension des Sports bei und berücksichtigt dabei dessen besondere Merkmale, dessen auf freiwilligen Engagement bestehende Strukturen sowie dessen soziale und pädagogische Funktion. Und da war es so, dass in den Schlussanträgen des Generalanwalts Rantos, also das ist sozusagen derjenige, der immer diese Entscheidungen vorbereitet und gewissermaßen so eine Art Vorvotum abgibt, der hat sich sehr stark auf diesen Artikel fokussiert und dem eine Bedeutung beigemessen in der Richtung, dass da quasi so ein europäisches Sportrecht rauszulesen sei, dass den Sportveranstaltern im Ergebnis sehr, sehr umfassende Befugnisse, sehr, sehr umfassende Regelungsbefugnisse gibt, dass da die Vereine einen gewissen autonomen Spielraum haben, der gerichtlich auch nur beschränkt überprüfbar ist. So, und diese Bedeutung, die der Generalanwalt da möglicherweise reingelesen hat und andere zum Beispiel auch, wie die UEFA, die da natürlich gerne aufgesprungen ist, die sieht der EuGH nicht.
Ja, toll erklärt, Fabian. Genau so sieht's aus. Und meine Enttäuschung fußt halt darauf, dass dieses europäische Sportmodell durch diese Entscheidung nicht als das tatsächliche Referenzmodell in Europa gelten kann, was der Fall gewesen wäre, wenn der EuGH diese Schlussanträge so bestätigt hätte. Und Ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, warum das nicht gehalten hat, weil sich ansonsten private Veranstalter, die erstmal überhaupt nicht die finanziellen Mittel haben und die Mitglieder und so weiter, an diese Regeln oder an diese Säulen auch hätten halten müssen, was eigentlich fast nicht möglich erscheint. Auf der anderen Seite hatte ich gehofft, dass das gerade die Tradition da in Europa mit dem Einplatzprinzip dazu führt, dass es gestärkt wird, dieses Einplatzprinzip, und eben andere private Veranstalter alles machen können, was sie wollen im Prinzip, sich aber dass die Monopolverbände eben ihre Stellung nicht missbrauchen dürfen. Das schließt sich ja gar nicht aus im Prinzip. Nur ist eben da der EuGH nicht so weit gegangen, wie ich es mir erhofft hatte.
Ich zitiere noch mal kurz aus der Entscheidung den Satz, den ich da eigentlich so der mir am meisten ins Auge gesprungen ist, was den 165 AIUV angeht. Da heißt es: Im weiteren Sinne ist Artikel 165 AIUV auch nicht als eine Sonderregelung anzusehen, die den Sport von allen oder einigen anderen Bestimmungen des primären Unionsrechts, die auf ihn anzuwenden sind, ausnimmt oder eine besondere Behandlung des Sports im Rahmen dieser Anwendung vorschreibt.
Wobei das Erstere ja nie Thema war eigentlich. Eine Bereichsausnahme zugunsten des Sports war nie in Diskussion, auch nicht in den Schlussanträgen von Rantos. Mhm. Ja, und jetzt ist es eben so, dass das natürlich dazu geführt hat, und auch die Pressemitteilung direkt am Tag der Verkündung der Entscheidung hat dazu geführt, dass die Super League und die Anhänger der Super League dieses Gerichtsurteil als Sieg für sich reklamiert haben. Aber wenn man dann in das Urteil reinschaut und ab Randziffer 100 bis 150 sind die interessantesten Passagen, da stellt man fest, dass die UEFA und FIFA als Sportverbände doch trotzdem gestärkt kann man nicht sagen, weil es sozusagen ja im Tenor nicht so hervorgeht, aber dass sie trotzdem Genehmigungsvorschriften erlassen können für andere Wettbewerbe und für Spieler, die ihren Statuten unterfallen, die jedoch transparent, offen und nicht diskriminierungsfrei sein müssen. Und das zum Zeitpunkt der Vorlagefragen des spanischen Handelsgerichts an den EuGH gab es eben keine Zulassungskriterien, die da die UEFA hätte vorlegen können.
Die Gründung der Super League war in 2021, glaube ich.
2021 im April, Mitte April wurde das Ganze verkündet. Und dann gab es diese Fanproteste und parallel hatte diese spanische Gesellschaft dann direkt Klage eingereicht, weil sie sich von der UEFA und von der FIFA behindert fühlten bei Etablierung dieser neuen Liga.
Also die damals beteiligten Clubs, die sich da sozusagen abspalten wollten oder ihr eigenes Ding in Form der Super League machen wollten, gehörten zu den größten Clubs in Europa. Da war Real Madrid dabei, Barcelona, Juventus Turin, Inter Mailand, englische Vereine wie, ich glaube, Arsenal, Man United, Chelsea, Liverpool, nicht beteiligt waren die deutschen Vereine, also insbesondere Bayern, Dortmund und RB Leipzig hätte man da in dem Konzert irgendwie noch erwartet, aber die haben sich nicht mitgemacht. Und diese Super League war dann im Prinzip nach sehr, sehr intensiven Fanprotesten nach wenigen Tagen dann schon wieder Geschichte, als dann auch nach und nach ein Verein nach dem anderen dort abgesprungen und sich aus dem Verbund wieder rausgelöst hat. Und das unter anderem begleitet eben nicht nur durch Fanproteste, sondern eben auch durch sehr, sehr klare Drohungen von Seiten der UEFA als europäischer Kontinentalverband, die in Aussicht gestellt haben, dass sie dieses Konstrukt zum einen nicht genehmigen und zum anderen Sanktionen aussprechen werden, insbesondere den im ja, in den UEFA-Wettbewerben oder auch in den nationalen europäischen Wettbewerben tätigen Spielern untersagen werden, an so einer Super League teilzunehmen. Das wäre dann natürlich der K.O. gewesen für ein solches Konstrukt, weil Vereine wie Real Madrid und Co. natürlich darauf angewiesen sind, dann eben auch ihre Spieler dort mitzunehmen in diesen Ligabetrieb. So, und dann war das ganze Ding Geschichte. Was dann aber eben das Unternehmen, was sozusagen die Super League veranstalten wollte, die European Super League Company SL gemacht hat, war, wie du richtig gesagt hast, schon vor ein Madrider Handelsgericht zu gehen, um feststellen zu lassen, dass die Regelungen der UEFA und der FIFA dem europäischen Kartellrecht nicht entsprechen. Das Gericht hat sich dann außerstande gesehen, das abschließend zu entscheiden, sondern hat im Lichte, dass das europäische Kartellrecht eben EU-Recht ist, dem EuGH Fragen vorgelegt. Also das heißt, dieses Verfahren vor dem Madrider Handelsgericht läuft noch, das ist im Gange, da tut sich aber momentan nichts, bis eben zu dem Zeitpunkt, der jetzt eingetreten ist, nämlich dass der EuGH diese Vorlagefragen beantwortet hat. Damit geht die Sache dann wieder zurück nach Madrid. Und das Gericht dort muss dann abschließend entscheiden, was es mit den Klageanträgen der European Super League Company dort macht. Und sehr wahrscheinlich wird es im Lichte der EuGH-Vorgaben dann feststellen, dass jedenfalls das bisherige Regelwerk oder das bisherige Konstrukt, bestehend aus FIFA und UEFA, im Hinblick auf den Umgang mit solchen Satellitenliga-Betrieben kartellrechtswidrig ist, um es mal so zusammenzufassen. Und jetzt geht's in die Einzelheiten rein, kommen wir mal in die Einzelheiten der Entscheidung. Es waren eine ganze Menge Vorlagefragen. Wir wollten es mal so ein bisschen eindampfen, weil sich da viel auch überschneidet, beziehungsweise das auch den Rahmen dieser Folge sprengen würde, wenn wir da jetzt irgendwie zu differenziert auf die einzelnen Anträge und die einzelnen Entscheidungspunkte aus dem Urteil des EuGH eingehen würden. Im Großen und Ganzen geht es um die Frage, ob das Regelwerk, was sich FIFA und UEFA gesetzt haben, für die Frage, ob es neben ihren Wettbewerben noch andere Wettbewerbe geben darf, ob die gegen die einschlägigen Vorschriften des AIUV, also des europäischen Kartellrechts, verstoßen, insbesondere Artikel 101 und Artikel 102. In Artikel 102 geht es darum, ob marktmächtige Unternehmen ihre Marktmacht ausnutzen, um den Wettbewerb zu beschränken. Und in Artikel 101 geht es darum, ob es zwischen Unternehmen Abreden oder Verhaltensweisen gibt, die ebenfalls geeignet sind, den Wettbewerb unzulässigerweise zu beschränken. Punkt. Mhm. So, das Regelwerk, um das es geht, sind ja kurz zusammengefasst Regelungen der FIFA, die dann auch die UEFA als untergeordneter Kontinentalverband, FIFA ist ja quasi der Weltverband des Fußballs, die UEFA als untergeordneter Kontinentalverband aufgenommen hat und die im Prinzip sehr, sehr apodiktisch sagen, also Wettbewerbe, die außerhalb der FIFA oder der Kontinentalwettbewerbe stattfinden, sind genehmigungspflichtig durch dann den entsprechenden zuständigen Verband. Also hier im europäischen Bereich wäre es dann die UEFA. Und wenn eine Genehmigung nicht erteilt wird und ein Wettbewerb durchgeführt wird, können Sanktionen ausgesprochen werden. Ohne dass dieses Regelwerk jetzt im Einzelnen differenziert, unter welchen Kriterien denn die Genehmigung verweigert werden kann, beziehungsweise vielleicht auch erteilt werden muss. Also es gibt im Prinzip einen vollen Ermessensspielraum zugunsten der Verbände, in diesem Fall UEFA, diese Genehmigung zu versagen.
Korrekt? Da sind wir beim Pudelskern. Nämlich, also wenn man böse ist, könnte man sagen, der EuGH hat sich's einfach gemacht, weil er sozusagen zu dem Ergebnis kommt, Das ist eine verbotene Kartellvereinbarung beziehungsweise ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. Allein schon deshalb, weil die Monopolstellung besteht und die Monopolverbände es versäumt haben, ein offenes, transparentes, nicht diskriminierungsfreies Verfahren zu installieren, das jeden Dritten die Möglichkeit gibt, sich daran zu halten. Und natürlich, wenn man das Urteil dann liest, geht es da schon ins Detail dann in den einzelnen Randziffern. Aber das ist sozusagen das, was letztlich drüber steht. Oder würdest du das anders sehen?
Nein, das sehe ich genauso. Vielleicht auch noch kurz eingeschoben, worüber der EuGH übrigens nicht zu entscheiden hat und worüber dann am Ende auch das Handelsgericht nicht zu entscheiden hat, ist die Frage, ob die Super League eigentlich bestimmten Kriterien entspricht, also vielleicht bestimmten Kriterien, die sich sogar dem Regelwerk der UEFA und der FIFA entnehmen lassen im Hinblick auf Chancengleichheit, Fairness und so weiter. Aber die EuGH-Entscheidung oder die EuGH-Fragen fokussierten sich eben auf die konkreten Bestimmungen im Regelwerk, in denen es darum geht, solche Satellitenveranstaltungen zuzulassen oder eben nicht.
Und das ist dann letztlich, was man jetzt noch abwarten muss, weil im Prinzip die Super League-Veranstalter in Person von Herrn Reichardt, der das immer ganz schön alles vorträgt. Und da gab es ja dann auch neue Pläne vor ein paar Monaten mit drei Ligen und offenen Ligen. Die müssen jetzt auch erstmal abwarten auf die Entscheidung des spanischen Gerichts.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das spanische Gericht da dann in der Konsequenz der Vorgaben, die sich dem EuGH-Urteil entnehmen lassen, die zugunsten der Super League entscheidet. Aber vielleicht nochmal an der Stelle, es geht, wenn man jetzt versuchen will, in die EuGH-Entscheidung oder in diesen ganzen Verfahrensgang ein Ergebnis reinzulesen, das in die Richtung läuft, also entweder bleibt das UEFA-Monopol bestehen oder es fällt, das wäre zu oberflächlich. Also was man ganz klar sagen kann, das Monopol der Kontinentalverbände oder des Weltverbands FIFA wird jetzt nicht fallen durch diese Entscheidung. Es ist auch nicht gefallen. Aber was man, das finde ich auch jetzt nicht so überraschend im Hinblick auf auch Entscheidungen, die in Deutschland im Hinblick auf, also kartellrechtlich gestützt, im Hinblick auf Regelwerk von Verbänden getroffen wurden durch Zivilgerichte. Was also dieses Urteil tut, ist den Verbänden an die Hand zu geben, dass sie einfach ihr Regelwerk transparenter und genauer und objektiver gestalten müssen, als es bislang der Fall ist. Mit anderen Worten, wenn UEFA und FIFA jetzt an dem Regelwerk arbeiten und ein differenziertes System erarbeiten, aus denen sich ersehen lässt, unter welchen Bedingungen Drittwettbewerbe veranstaltet werden können oder nicht, also unter denen dann auch, nach denen dann auch klar ist, wann die UEFA solchen Wettbewerben zustimmen muss, wann sie keine Sanktionen aussprechen darf, wenn die stattfinden, dann wird das Regelwerk zulässig sein. Und dann wird man auch ansonsten die Position von UEFA und FIFA nicht ankratzen.
Ja, ich würde es gerne nochmal, das, was du gesagt hast, nochmal wiederholen, weil es mir so wichtig ist. Also Sportverbände dürfen Regeln zur Beschränkung der Teilnahme von auch Athleten, also Sportlern und Vereinen an Trittveranstaltungen und auch solche Genehmigungsregeln aufstellen, aber sie müssen dabei transparent, objektiv und nicht diskriminierend vorgehen. Das heißt, verhältnismäßig vorgehen. Und was das dann in der Praxis bedeutet, da werden noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Und mir konnte auch immer noch niemand erklären, warum die UEFA jetzt beispielsweise ihre Monopolstellung missbraucht, wenn sie Vereine, die an einer Drittliga teilnehmen möchten, wenn sie die aus dem eigenen System ausschließen. Also ich sehe da keinen Missbrauch drin. Aber das wird sich dann in den nächsten Jahren zeigen, ob es da eine Richtung gibt wie beim wie im Basketball oder ob es doch komplett beim alten System bleibt oder bei getrennten Systemen oder doch so hybride Modelle gibt.
Genau. Also das heißt zum einen, ein künftiges Regelwerk von FIFA und UEFA muss so transparent und so diskriminierungsfrei sein, dass es erkennen lässt, unter welchen Gesichtspunkten solche Drittwettbewerbe genehmigt werden müssen. Und zum anderen dürfen FIFA und UEFA an diese Genehmigungsvoraussetzung keinen strengeren Maßstab anlegen als an sich selbst. Ne? Das heißt also die Kriterien, die dort gelten, die dürfen eben nicht außer Acht lassen, dass die UEFA und die FIFA sich diese Kriterien auch selbst auferlegen müssen im Hinblick auf die Chancengleichheit des Wettbewerbs. Und da stoßen wir jetzt im Prinzip ja zu dem meines Erachtens Kern des Problems vor, nämlich einer der Umstände, der überhaupt dazu führt, dass es ja Tendenzen wie die Super League gibt, nämlich eigene Wettbewerbe zu veranstalten, ist ja, dass die bestehenden Wettbewerbe, insbesondere in der UEFA, die Champions League, eben diese Chancengleichheit nicht mehr gewährleisten und nicht ausreichend berücksichtigen, dass es Vereine gibt, die haben eine ganz andere finanzielle Basis oder finanzielle Bedürfnisse im Wettbewerb mitzuspielen als andere. Also ein Verein Vereine wie die aus der englischen Premier League, die finanziell aufgrund von guten Fernsehverträgen, aber eben auch aufgrund von Beteiligungen von Staatsfonds an einzelnen Clubs ganz andere finanzielle Voraussetzungen haben und damit ganz anders auch im Wettbewerb dastehen als zum Beispiel Vereine der Fußball-Bundesliga oder auch als Vereine wie inzwischen Real Madrid oder Barcelona, die da teilweise wirtschaftlich dann eben auch abgehängt sind gegenüber der Premier League. Und wenn die Vereine jetzt sagen, wir können bei dem bestehenden Konstrukt, das uns die UEFA da vorgibt, können wir auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein, dann kann die UEFA jetzt nicht sagen, ja, aber ihr dürft euch dann keinen eigenen Wettbewerb ausdenken, sondern müsst bei uns mitspielen, ansonsten geht's gar nicht mehr, wenn die UEFA das selber nicht in den Griff kriegt. Also zum Beispiel das Financial Fair Play nicht so aufgleist, dass es funktioniert.
Also das fand ich den positivsten Aspekt der Entscheidung, dass der EuGH diese Competitive Balance ausdrücklich erwähnt und die als Bestandteil dieses europäischen Sportmodells beziehungsweise dessen Kriterien eben ansieht. Und da ist eben die UEFA oder sind die Monopolverbände aufgefordert, jetzt so eine Art Checks and Balances einzuführen. Sie sind jetzt gefordert, zu rechtfertigen, wohin die Einnahmen gehen, was damit passiert und was auf sportlicher und finanzieller Seite passiert und ob diese Solidarität, die auch in dem, was du da vorgelesen hast, vorhin in Artikel 165, diese Finanzierung des Breitensports und andere Gemeinschaftswohlaspekte, ob die tatsächlich von den Monopolverbänden berücksichtigt werden, was in den letzten Jahren aus meiner Sicht immer weniger der Fall gewesen ist.
Mhm. Ja, und wenn man sich anguckt, wie das Super League-Modell ja ursprünglich aussah, also 12 Vereine gehörten da quasi zu den Gründungsmitgliedern und wenn ich mich noch richtig erinnere, hatte man, glaube ich, vor erstmal eine Super League mit über 20 Vereinen, ich glaube 24 sollten es sein, aufzumachen. Natürlich ausgesuchte Clubs, die da auch irgendwie in das Modell reinpassen, die auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben, damit es da jedenfalls innerhalb der Super League einen homogenen Wettbewerb gibt. Da war ja ein durchaus nachvollziehbarer Kritikpunkt auch seitens der UEFA, dass das halt so ein Closed Shop ist und dass das dem europäischen Sportwettbewerbsgedanken zuwiderläuft, da so eine Elite-Liga da aufzumachen, die ihr eigenes Ding machen. Daraufhin ist ja die Super League dann im Laufe der letzten Monate auch dazu übergegangen, das Modell nochmal grundsätzlich zu überdenken und jetzt auch ein anderes Modell vorzustellen, was sozusagen viel mehr Pluralität in sich hat, was auch den europäischen Kontinent angemessener beteiligt. Ja, also dass da sozusagen in der Liga nicht nur Vereine aus Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland mitspielen, sondern dass eben auch andere Länder Gelegenheit haben, ihre Mannschaften dahin zu schicken. Dass dieser Gedanke, da mal irgendwann eine Profi-Superliga zu schaffen, in der nun wirklich die absoluten Top-Vereine gegeneinander spielen, den Gedanken finde ich gar nicht so falsch. Also warum? Ja, weil faktisch ist es ja so, in der Champions League stehen doch im Viertelfinale bis auf einige erfreuliche Ausnahmen, die es dann jedes Jahr gibt, aber das sind dann immer nur so ein oder zwei Clubs, immer dieselben Mannschaften, beziehungsweise immer die Vertreter derselben Kontinentalverbände. Und solange die UEFA das nicht hinkriegt, finde ich jedenfalls, diesen Wettbewerb da deutlich homogener zu gestalten oder die Voraussetzungen dafür zu machen, ist es meines Erachtens legitim, an solche Elite-Wettbewerbe zu denken.
Du wirst doch jetzt nicht wieder Werbung für die Super League machen, Fabian. An dem Punkt waren wir, glaube ich, 2021 bei unserer Folge auch mal. Und ich sehe das auch wie du. Nur sollen sie dann eben ihr eigenes Ding machen und keine Forderungen mehr gegenüber den traditionellen Verbänden stellen. Dann müssen sie tatsächlich es schaffen, so viele mitzunehmen, dass sie diese Offenheit selbst konstruieren können. Und dann gehen die Fans vielleicht auch mit, aber die sollen dann bitte komplett rausgehen aus dem bisherigen System. Das ist nach wie vor mein Take hier. Diese ökonomische Dimension, und da sind wir dann, also ich zumindest, tatsächlich raus bei dieser Prüfung, in welche Richtung es ökonomisch am besten ist, frage ich mich immer im Blick auf die NFL, die ja ihre Spiele oder ihr Angebot extrem verknappen. Da hat ja jeder Club, glaube ich, nur knapp 20 Spiele pro Saison, wie sich das dann sozusagen rentiert. Und das ist halt für die Fußballvereine wahrscheinlich ein Riesenproblem, wenn sie pro Jahr nur 20, 30 Spiele hätten. Wenn man jetzt den Vergleich zieht, sind es, glaube ich, für die Spitzenclubs und für die Premier League Clubs sind da, glaube ich, an ganz erster Stelle. Die haben, glaube ich, knapp 100 Spiele pro Saison insgesamt in allen Wettbewerben oder beziehungsweise wenn sie bis ins Finale in dem jeweiligen Wettbewerb kämen, wären es knapp 100 Spiele. In Deutschland ist es, glaube ich, zwischen 60 und 70 Spiele, die Topclubs haben. Insofern ist das halt die Frage, wie man das ökonomisch sinnvoll hinbekommen kann.
Richtig. So, wie geht's jetzt weiter? Also noch ist ja nichts entschieden mit der EuGH-Entscheidung, sondern wir haben ja gesagt, es gibt ein laufendes Verfahren vor einem Madrider Handelsgericht. Das heißt, da wird das Verfahren jetzt wieder aufgenommen und dann wird es dort eine Entscheidung geben. Wann, das können wir jetzt nicht prognostizieren. Und da gibt's dann natürlich auch noch einen weiteren Verfahrensgang. Ne? Soweit ich das weiß, ist vor dem Handelsgericht nicht Schluss, sondern da gibt es natürlich, wie in Rechtsordnungen üblich, eben auch noch die Möglichkeit, die Entscheidung überprüfen zu lassen durch eine Folgeinstanz. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass die ganze Geschichte noch ein paar Jährchen geht. Und in der Zwischenzeit aber werden wahrscheinlich die beteiligten Parteien dann ihre Hausaufgaben schon mal anfangen. Und möglicherweise ist ja dann, wenn man da zu guten Ergebnissen kommt, zu schnellen guten Ergebnissen, die für alle Beteiligten dieses Verfahrens jedenfalls auch akzeptabel sind, dann dem weiteren Verfahren die Grundlage entzogen. Das heißt, man könnte sich dann eventuell einigen und das Verfahren per Vergleich beenden und das nicht durchentscheiden zu lassen. Aber das ist alles Spekulation.
Ja, also sehe ich bei den beteiligten Parteien gar nicht. Da sind die Meinungen zu divergierend. Aber ja, wie du sagst, also es ist nichts entschieden und nächstes Jahr geht's weiter. Was wir eben uns noch anschauen müssen, Fabian, ob es der EuGH tatsächlich geschafft hat, im Zusammenspiel mit den anderen Urteilen widerspruchsfrei zu bleiben. Und was mir noch nicht ganz klar ist, warum er den Weg von Rantos nicht mitgehen wollte. Das muss ich mir noch mal im Einzelnen anschauen. Ich hab ja meine Vermutung geäußert, aber aus meiner Sicht hätte das sozusagen auch konvergent entschieden werden können.
Ja, hätte.
Ja. Ja, also klasse. Ich glaube, das haben wir in der Kürze der Zeit ganz gut aufgearbeitet. So ein IH-Urteil, zumal in Englisch, weil die deutschen Übersetzungen immer noch nicht vorliegen, ist kein Krimi, sondern schwere Kost. Und ich bin froh, dass wir damit jetzt erstmal durch sind und dann im Januar neu starten.
In diesem Sinne wünschen wir, wir werden die Folge wahrscheinlich erst im neuen Jahr veröffentlichen. Ich wünsche trotzdem allen und dir, Holger, einen guten Rutsch.
Danke, gleichfalls, Dito.
Guten Start ins neue Jahr. Und somit schließen wir die Folge hier ab.
Jawohl, ich danke dir vielmals, dass wir nochmal die Zeit gefunden haben. Rutscht gut rein, kommt gut rüber und wir hören uns im neuen Jahr. Ciao, ciao.
Tschüss.